Ja, ich weiß nicht, wer es weiß. Ich komme ja aus dem Orient. Jetzt wisst ihr es. meine Eltern sind Palästinenser. Ich komme aus dem Libanon. Gebürtig, aber bin seit dem dritten Lebensjahr hier schon in Deutschland. Deswegen merkt man das eigentlich überhaupt nicht mehr. Aber so eine Sache habe ich mir bewahrt. Und die ist auch so ganz speziell, nämlich die original-orientalische Gastfreundschaft. Weiß nicht, wer das schon mal so genossen hat, wer schon mal bei Orientalen eingeladen war oder wer auch schon im Orient war. Kann ich mal hintersehen, war schon mal jemand irgendwie in arabischen Ländern? Arabische Gastfreundschaft, orientalische Gastfreundschaft, okay, bin ich mal gespannt, was sie mir nachher erzählt. Also das ist was ganz Kostbares in den Augen der Orientalen, Gastfreundschaft. Das war damals zur Zeit Jesu so und das ist auch heute noch so. Gibt übrigens einen ganz tollen Hollywood-Film, den empfehle ich jetzt mal, den habe ich nämlich vor kurzem gesehen. Der heißt Lone Survivor. Kennt ihn jemand? Da geht es nämlich, aha, da hinten. Da geht es nämlich auch um das Thema Gastfreundschaft. Den habe ich, also auf Amazon Prime kann man sich den angucken. Ich sage mal ganz kurz, worum es geht. Da geht es um einen amerikanischen Soldaten in Afghanistan. Der wird, seine ganze Einheit wird im Prinzip zusammengeschossen von den Taliban. Und dann rettet ihn so ein Dorfältester. Und dieser Dorfälteste, das ist eine wahre Geschichte, das ist also jetzt nicht erfunden, kann man auf YouTube, also kann man das auch sehen, auch diese beiden Personen. Und dieser Dorfälteste, der nimmt ihn in das Dorf rein und rettet ihm dadurch das Leben. Und der Punkt ist der, die Taliban sind im Prinzip, die haben da auch ihren Stützpunkt. Und dieser Dorfälteste wusste ganz genau, dass die Taliban kommen werden. Und er hat ihnen gesagt, ihr kriegt den nicht, das ist unser Gast und den beschützen wir mit unserem Leben. Das heißt, er wusste ganz genau, dass seine Familie eventuell sterben wird, dass das ganze Dorf in Gefahr war. Er hat gesagt, Gastfreundschaft ist für mich und für uns so hoch, diesen Mann geben wir nicht preis. Einfach mal, lohnt sich den Film anzugucken mit Mark Wahlberg. Lone Survivor. So, also im Orient ist es so, wer nicht bereit ist, den Freund oder den Fremden aufzunehmen und einzuladen, mit ihm zu teilen, der gilt in allen orientalischen Ländern als geizig, als unerträglich. Das passt überhaupt nicht. Und es ist eine große Ehre, Gäste einzuladen, zu bewirten. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich 12 Jahre alt war, das war vor dem Bürgerkrieg, ist schon ein bisschen her, es war 72, da waren wir mit meiner Mutter, meiner Schwester im Libanon und wir waren im Ferienhaus meiner Tante, meines Onkels und in Bromana oberhalb von Beirut. Das war sehr, sehr schön. Und wir haben dort auf der Veranda gesessen. Die Männer haben auf der Veranda gesessen. Klare Rollenverteilung. Frauen haben gekocht. Hat sich halt geändert. Ich koche auch sehr gerne. Und aber damals war das so und es kamen permanent Menschen vorbei. Es kamen Bekannte vorbei, es kamen auch manchmal Fremde vorbei, es kamen Freunde vorbei, Verwandte. Permanent so ein Strom von Menschen an dieser Veranda. Und alle wurden eingeladen, sich hinzusetzen. Sie wurden alle bewirtet. Und das Mindeste, was sie bekommen haben, war Tee und Gebäck. Und es wurde sich Zeit genommen zum Gespräch. Das ging den ganzen Tag von morgens bis abends. Und wenn die Leute dann zum Essenszeit kamen, dann wurde aufgetischt, dann wurden sie bewirtet. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Also Gastfreundschaft wurde immer geübt und die Evangelien sind voll von Geschichten über Gastfreundschaft. Normalerweise sollte der Gast ja sicher gehen, dass er die Regeln der jeweiligen Kultur kennt. Das ist schon nicht schlecht und dass es nicht zu Peinlichkeiten oder Verletzungen kommt. Und Jesus kannte diese Regeln ganz genau, obwohl er sie ganz bewusst auch brach. Und er hat bestimmt die Gastfreundschaft genossen, die ihm immer entgegengebracht wurde. Das ist gar keine Frage. Ich bin sicher, Jesus war kein Kostverächter. Was natürlich auch bedeutet, dass er stundenlang oder tagelang mit den Menschen zusammensaß und mit ihnen aß, mit ihnen trank und schwatzte und das auch wirklich genoss. Ja? Gemeinschaft ist schon der Wert an sich dabei. Aber Jesus sah auch immer die Person, die hinter den kulturellen Formen stand. Er wehrte den Menschen höher als die Tradition, was auch dazu führte, dass er diese Tradition auch brach. Wie zum Beispiel in folgender Geschichte. Lasst uns zusammenlesen, wer eine Bibel hat, aus Lukas 10, 38 bis 42. Ist schön, wenn es raschelt. So, es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam, und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eines aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem, als er in Bethanien Halt machte. Der Ort ist an dieser Stelle zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aber wir wissen aus dem Johannesevangelium, dass das der Ort war, wo Martha und Maria zusammen mit ihrem Bruder Lazarus lebten, und Bethanien war eine halbe Stunde Fußweg von Jerusalem entfernt, also 2,7 Kilometer. Jesus suchte eine Unterkunft, wie das damals üblich war, denn es gehörte zu den selbstverständlichen jüdischen, wie auch später christlichen Pflichten, wandernde Missionare aufzunehmen. Da gab es einige davon. Und wir sehen, wie Martha als Herrin des Hauses den Herrn Jesus empfängt und sich seiner annimmt. Der Name Martha bedeutet übrigens Herrin. Im Prinzip ist ihr Verhalten völlig unüblich, denn es war kaum denkbar, dass eine jüdische Frau sich so selbstständig verhielt. In der damaligen Zeit und als Herrin des Hauses so selbstbewusst auftritt, wie Martha das tat. So vermutet man, nur so als Verweis, dass Martha und Maria griechischer Abstammung waren. Man kann davon ausgehen, dass sie aufgrund ihres Auftretens wohl die ältere Schwester war und so auch um ihre Rechte gegenüber der Maria wusste. Und umso erstaunlicher ist der Konflikt, der sich dann anbahnt. Wie kam es dazu? Martha verhielt sich doch genauso, wie man es von der Herrin des Hauses erwarten konnte. Sie tat alles in ihrer Macht Stehende, um die Gäste nach allen Regeln der Kunst der Gastfreundschaft zu bewirten. Was sonst hätte sie auch tun sollen? Das war selbstverständlicherweise ihre Aufgabe, es war gar keine Frage. Da musste sie auch gar nicht lange überlegen, sondern sie wusste, das war das, was dran ist, und sie tat das, was vor ihren Füßen war. Ja, und die Martha fühlte sich aber im Stich gelassen von ihrer Schwester. Und so ist eigentlich ihre Reaktion auf das Verhalten Marias total verständlich, jedenfalls für mich. Wenn Gäste da sind, auch noch angesehene Gäste wie Jesus und seine Jünger, dann wäre es nach kultureller Vorgabe vollkommen normal gewesen, dass Maria in der Küche hilft. Und Martha diente wirklich mit ganzer Kraft und sie versuchte ihr Bestes und sie war dabei total engagiert. Was die Formulierung zeigt, Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Aber während diesem Dienst empfindet sich Martha als benachteiligt. Und vielleicht sehnt sie sich nach Anerkennung, nach Aufmerksamkeit, wogegen eigentlich überhaupt nichts zu sagen ist. Es ist ein ganz, ganz normales Bedürfnis, dass man Anerkennung bekommt. Also da darf man nicht überfromm sein und übergeistlich, sondern das ist etwas ganz Normales. Jeder Mensch braucht Anerkennung und Aufmerksamkeit. Und in ihr baut sich auf jeden Fall so eine Unzufriedenheit über ihre Situation auf. Und jeder, der gedient hat oder der dient, der kennt das. Vielleicht kennst du das auch, dass du deinen Dienst in Treue und Hingabe tust, vielleicht schon seit Jahren, und du denkst, keiner merkt es. Du setzt deine Zeit, deine Kraft, deine Fähigkeiten für Gott ein und belegst dir vielleicht irgendwann, nach deinem Dafürhalten, und vielleicht passiert es dann auch, dass du anfängst, ebenso wie Martha, dich mit anderen zu vergleichen. Und wenn man das kultiviert, dann baut sich dann so eine Bitterkeit auf über die eigene Situation. Und man vergleicht sich und man denkt, der andere hat vielleicht den besseren Dienst, den einfacheren Dienst. Und dann entwickelt sich so ein Neid. Und Neid ist ein Freudenkiller erster Güte. Vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Erleben. Wie sieht Marthas Reaktion aus? Sie tut das einzig Richtige. In Vers 40 können wir das nachlesen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen. Damit sind wir bei Punkt 1. Bring deine Frustration über deine Situation zu Jesus. Wir denken ja oft, Gott kann mit unseren Problemen, mit unseren Schwierigkeiten, mit unseren Frustrationen, vielleicht auch mit unserer Bitterkeit, mit unseren negativen Gefühlen nicht umgehen. Oder er bewertet das sofort negativ und dann denken wir, hey, kommt da vielleicht irgendwie eine Strafe bei Fuß, ja? Ist aber nicht so. Gott ist damit nicht überfordert. Er freut sich sogar über das Vertrauen, das wir zu ihm haben, wenn wir das tun. Und diese Geschichte fordert uns zu ehrlichem Umgang mit unseren Gefühlen auf. Wenn wir merken, wir sind frustriert über irgendwelche Situationen, in der Familie, in der Ehe, dann dürfen wir das vor Gott ganz offen und ganz ehrlich ausbreiten. Nicht in der rebellischen Haltung, aber auch selbst das überfordert Gott nicht. Denn Gott weiß es schon. Und das Interessante dabei ist ja Jesu Reaktion darauf. Wir lesen in Vers 41, Martha, Martha, du bist beunruhigt und besorgt um viele Dinge. Also möchte an dieser Stelle mal so einem Vorurteil entgegenwirken, das so ein bisschen auch verbreitet ist, nämlich dass Martha die Böse und Maria die Gute ist. Aus Jesu Reaktion kann man das überhaupt nicht ableiten, dass er hier in irgendeiner Form Marthas Verhalten abwertet. Noch fertigt er sie ab, das macht er nicht. Jesus nimmt sie ernst und spricht sie mit ihrem Namen an. Martha, Martha, begegne dich auf einer seelsorgerlichen, auf einer persönlichen Ebene. Ich kenne dich, Martha. Ich weiß, wie du tickst. Ich weiß, wie du denkst. Ich weiß, was dich bewegt. Und ich nehme dich ernst. Ich sehe dich. Und er macht sich Sorgen um sie. Dann stellt er einfach eine Diagnose. Jesus erkannte sehr wohl an, dass sie ihm diente. Er wusste das. Er wusste um ihre Mühe. Er wusste, dass sie es sehr ernst auch meinte. Er stellte nicht in Frage, was sie tat. Und ich denke, dass er die Gastfreundschaft wirklich genoss. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Aber es ging um etwas Tieferes, nämlich ihre Haltung. Und Jesus sah in ihr Herz. Und er kannte ihre Not. Und Jesus versuchte, ihr weiterzuhelfen, indem er sie auf die Ursache ihrer Unzufriedenheit hinwies, um ihr den Weg herauszuzeigen. Jesus stellte fest, dass Martha von ihrem Tun völlig in Anspruch genommen wurde. Und hier steht im Griechischen ein Wort, peristomai heißt das, das nur an dieser Stelle vorkommt. Das heißt, es meint nach allen Seiten gezerrt werden, als ob viele Menschen an einem zerren, ja, oder die Aufgaben an einem zerren, dass man zerstreut sein, heißt das, ja, dass man sich nicht mehr auf das Wesentliche fokussieren kann, absorbiert sein, ganz und gar in Anspruch genommen werden. Das bedeutet dieses Wort, das hier in diesem Text steht. Also fast schon ein inneres Aussteigen aus der Wirklichkeit. Und Martha lässt sich regelrecht auffressen von ihrem Tun. Und wir stehen ja, wie wir vorhin gehört haben, am Anfang des Jahres. Und ich kenne das, am Anfang des Jahres kommen die Vorsätze. Dann auch als Gemeinde sagt man, man möchte dieses, man möchte jenes umsetzen, man möchte da Aktivitäten, man möchte hier, man möchte dort. Aber ich denke, dass am Anfang des Jahres etwas anderes dran ist, als viele Pläne zu machen und sich, wie soll ich sagen, auf die Aktivitäten zu konzentrieren. Da ist etwas anderes dran, aber da kommen wir nachher drauf. Auf jeden Fall, die Martha ist in hektischer Betriebsamkeit gefangen. Und aus dieser falschen Diensthaltung sucht Martha eine Entlastung, indem sie sich bei Jesus über ihre Schwester beschwert und Jesus auf ihre Seite ziehen will. Vielleicht war Martha auch eifersüchtig, auf die Gemeinschaft zwischen Jesus und Maria. Ja. Das kennt man ja, dass man sich dann oft vergleicht, oh, der hat so oder sie hat so eine tolle Beziehung zu Jesus, hätte ich auch gerne. Und ach, der Dienst ist viel besser. Und überhaupt, wie machen die das? Sie haben so eine Freiheit und ich habe es nicht. Und ich denke, dass Jesus jeden Einzelnen ganz persönlich sieht. Und das Vergleichen ist wirklich, da begibt man sich auf ganz, ganz schlüpfrigen Boden. Gott vergleicht uns nicht. Jesus vergleicht uns nicht mit irgendwelchen anderen Personen. Ich darf mich auch nicht mit anderen Predigern oder Pastoren vergleichen. Ja? Und das ist, es ist kontraproduktiv, das zu tun. Ja? Da kommen wir vom Weg ab. Wir sollen uns auf Jesus konzentrieren und uns nicht vergleichen, überhaupt nicht. Wir wohnen ja in einer Wohngegend, wo wir eigentlich gar nicht hingehören. Ich meine, da wohnen die wirklich reichen Leute aus Frankfurt, nämlich in Bergen. Und das fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Die haben herrliche Häuser, die haben super Autos und wir gehen da immer spazieren. Ja. Und ich habe jetzt eine Strategie neu gelernt. Mich nicht zu vergleichen, nicht mein Haus mit ihrem Haus zu vergleichen, nicht mein Auto mit ihrem Auto, sondern die Leute zu segnen in dem, was sie haben. Ja? Und auch zu danken, dass sie das haben, dass sie das Haus haben und sie dafür zu segnen. Da bin ich dazu übergegangen und ich merke, dass das besser ist, als sich zu vergleichen. Und dann gewinnt man eine Freiheit und auch bekommt auch eine Freude, weil das ist, wie gesagt, auch ein Freudenkiller, wenn man sich vergleicht. Ich kann mir vorstellen, dass Martha sich isoliert fühlt und von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Vielleicht verglich sie sich auch mit Maria und dachte, sie hat das besser erwischt als ich. Sie macht es sich ja auch so leicht. Sie drückt sich vor der Arbeit, vernachlässigt die wesentlichen Pflichten. Das kann nicht geistlich sein, was sie da macht. Das gibt's doch gar nicht. Ja? Da kann auch Jesus nicht mit einverstanden sein, dass sie das tut. Herr, kümmert es dich nicht, sagt sie. Das drückt eine Enttäuschung darüber aus, dass Jesus eine scheinbare Ungerechtigkeit zulässt. Also auch so eine Verbitterung Jesus gegenüber, gell? So eine, kämpf mal für mein Recht, ja. Als ich diese Predigt vorbereitete, wurde mir eine Sache ganz klar. Gott möchte nicht, dass unser Dienst oder unsere Probleme, unsere Sorgen, unser Selbstmitleid, Unglaube, was auch immer, uns absorbieren und niederdrücken und vereinnahmen möchte, uns vereinnahmen, sodass wir nur noch auf die Not reagieren können. Wir sollen keine Sklaven unserer Situation sein. Es kommt immer auf die richtige Perspektive an. Aus welcher Perspektive heraus siehst und erlebst du deine Situation? Es gibt ja diese Geschichte, die kennt ihr bestimmt, aber es ist ja mit den Predigten oder auch mit den geistlichen Wahrheiten so, dass man sie oft gehört haben muss, deswegen. Ich vermute mal, dass ihr sie kennt, aber es ist egal. Es ist die Geschichte von dem Adler und dem Huhn. Ein Mann, so wird erzählt, fing sich im Wald einen jungen Adler. Er nahm ihn mit nach Hause, steckte ihn zu seinen Hühnern in den Hühnerstall. Er gab ihm Hühnerfutter zu essen, obwohl er doch ein Adler war, der König der Vögel, der König der Lüfte. Nach 5 Jahren kam ein anderer Mann zu Besuch, der verstand etwas von Naturkunde. Dem fiel der Adler natürlich gleich auf und er sagte, der Vogel dort ist doch kein Huhn, das ist ein Adler, was machst du denn da? Ja, sagte der Mann, das stimmt, aber ich habe ihn zu einem Huhn erzogen. Er ist jetzt kein Adler mehr, sondern ein Huhn. Nein, sagte der andere, er ist immer noch ein Adler. Denn er hat das Herz eines Adlers und das wird ihn hoch auffliegen lassen in die Lüfte. Nein, nein, sagte der Mann, er ist jetzt ein richtiges Huhn geworden und wird niemals mehr wie ein Adler fliegen. Darauf beschlossen sie, eine Probe zu machen. Der vogelkundige Mann nahm den Adler, hob ihn in die Höhe und sagte beschwörend, der du ein Adler bist, der du dem Himmel gehörst und nicht dieser Erde, breite deine Schwingen aus und fliege. Der Adler auf der hochgestreckten Faust blickte sich um. Hinter sich sah er die Hühner nach ihren Körnern picken und er sprang zu ihnen herunter und pickte mit. Der naturkundige Mann gab aber noch nicht auf. Am nächsten Tag stieg er mit dem Adler am Arm auf das Dach des Hauses, hob ihn empor und sagte: Adler, der du ein Adler bist, breite deine Schwingen aus und fliege. Aber als der Adler wieder die scharrenden Hühner im Hof erblickte, sprang er zu ihnen hinunter und scharrte mit. Da sagte der Mann: Ich habe es dir ja gesagt, er ist ein Huhn und es bleibt ein Huhn. Nein, sagte der andere, er ist ein Adler und er hat noch immer das Herz eines Adlers. Lass uns noch ein einziges Mal versuchen. Morgen werde ich ihn fliegen lassen. Am nächsten Morgen ging er mit dem Adler vor die Stadt auf einen hohen Berg. Er hob den Adler empor und sagte zu ihm: Adler, du bist ein Adler, du gehörst dem Himmel, nicht dieser Erde. Breite deine Schwingen aus und fliege. Der Adler zitterte, aber er flog nicht. Da ließ ihn der Mann direkt in die Sonne schauen und plötzlich breitete der Adler seine Schwingen aus, erhob sich mit dem Schrei eines Adlers in die Luft und kehrte nie wieder zurück. Der Adler, der gefangen wurde und jahrelang als Huhn gelebt hat und mittlerweile auch dachte und fühlte wie ein Huhn, ängstlich immer nur die Begrenzung wahrnehmend, die Sorgen drücken und belasten, wo kriege ich genug Nahrung, Trinken und so weiter her, damit ich den nächsten Tag überlebe. Das Huhn sieht immer nur das Sichtbare. Und die negative Last drückt es herunter, begrenzt die Perspektive auf das, was nur zum Überleben reicht. Er hatte aus den Augen verloren, wer er wirklich war, ein Adler. So, wenn du niedergedrückt bist, wenn du verunsichert bist durch Sorgen oder schwierige Lebensumstände am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, Familie, Gesundheit, dann fehlt dir vielleicht die Adlerperspektive. Du hast dich vielleicht absorbieren lassen von deinem Problem und Jesus will deine Augen aufrichten auf ihn und seine Möglichkeiten hin. Bitte ihn um die Adlerperspektive. Der Adler erkannte, dass er ein Adler war, indem dieser Mann ihn dahin erhob, wo er hingehörte, auf den Berg. Den Blick auf die Weite und die Sonne gerichtet. Und dieser Mann sprach Worte der Wahrheit über ihn. Und ich glaube, Gott will dir heute Morgen diese Worte zusprechen. Der du ein Kind Gottes bist, der du dem Himmel gehörst und nicht dieser Erde, schaue auf und breite deine Schwingen aus und fliege. Die himmlische Perspektive ist entscheidend. Wenn du sie verloren hast, dann bitte Jesus um Vergebung, dass du deinen Umständen mehr geglaubt hast als ihm. Vielleicht auf die Stimme des Feindes gehört hast und bitte Jesus, dass er dir diese Adlerperspektive schenkt. Und ich bin sicher, dass das Reden Jesu Martha auch eine neue Perspektive eröffnet hat. Und hier sind wir beim zweiten Punkt. Der heißt: Erwarte Gottes persönliches Reden für deine Situation. Gott will deine Sichtweise verändern. Durch das Wort wurde die Welt geschaffen. Wenn Gott etwas sagt, dann geschieht es. Und wenn sich deine Perspektive geändert hat, kannst du auch wieder Gottes Stimme vernehmen. Es ist wichtig, dass wir Gottes Stimme hören können. Und manchmal brauchen wir jemanden, ich bin ja froh, dass ich meine Frau habe, sehr gute Seelsorgerin übrigens, und sie betet dann für mich. Das brauchen wir manchmal. Wir brauchen jemanden, der dann für uns da ist, der uns einfach Worte der Wahrheit sagt, ja, weil wir das einfach dann nicht mehr können, weil wir irgendwo festhängen. Ja? Dann brauchen wir jemanden. Und sei nicht zu stolz. Du hast hier tolle Geschwister in der Gemeinde. Geh einfach auf jemanden zu, wenn du in der Situation bist und sag: Hey, bete für mich. Und dann hör einfach mal, was Gott sagt. Und dann kann sein, dass Gott dir ein Wort schenkt, einen Eindruck, ein Bild. Ich gehe mal davon aus, dass ihr auch hier daran glaubt, dass der Heilige Geist zu uns spricht durch seine Gaben. Und das kann er tun. Gott will unsere Sichtweise verändern. Das ist ganz toll zu sehen. Du sollst aufgebaut und gestärkt werden. Und so wie Jesus Martha persönlich angesprochen hat, so will er auch dir wegweisende und stärkende Worte sagen. Entweder aus seinem Wort oder auch übernatürlich. Und wenn du unzufrieden bist mit deiner Situation, dann wäre auch noch ein Rat, den ich dir geben würde: Bleib stehen, schmeiß nicht hin, gib nicht auf. Weil wenn man frustriert ist, soll man keine Entscheidungen treffen. Das ist ein ganz wichtiges geistliches Prinzip. Wenn du in einer Situation bist, wo du total frustriert bist, warte erstmal, schlaf erstmal eine Nacht drüber, sprich erstmal drüber und treff nicht sofort eine Entscheidung. Die Frage ist, sind wir auch in der Lage zu hören, wenn Gott spricht? Haben wir unsere inneren Ohren auf Gott eingestellt oder läuft da gerade irgendein Piratensender, der dir vielleicht irgendwas Negatives über dich, deine Geschwister oder Gott zuflüstert? Lege das Alte ab und bitte Gott, dass er wieder neu zu dir spricht. Mir ging es mal so, ich hatte mich entmutigen lassen durch die Umstände in meinem Leben, da waren Schwierigkeiten an meiner Arbeitsstelle, in meinem Umfeld, und das hatte mich absorbiert, das hatte mich total gefangen genommen und ich sah keine Hoffnung mehr. Und nach 1-2 Wochen spürte ich, dass ich Gott nicht ausblenden darf und ich mich entscheiden musste, wem ich weiten Raum geben will in meinem Leben. Und ich bat Jesus, meine Perspektive zu verändern und mir zu verzeihen. Und wenn wir so beten, dann handelt Gott. Das ist für ihn wie ein, jetzt kann ich endlich weitergehen mit der Person. Er tat es und ich konnte erkennen, dass Gottes Sichtweise die bessere ist und die schenkte er mir und es ging mir wieder besser. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Lass dir von Jesus dienen. Schauen wir uns jetzt mal die Maria an. Sie nimmt den Platz einer Jüngerin ein, nämlich zu den Füßen Jesu. Und es gibt keinen schöneren Platz, weiß nicht, wie es euch geht, für mich keinen schöneren Platz als zu den Füßen Jesus. Und ich stelle mir das manchmal so vor, wie Jesus da ist und ich einfach zu seinen Füßen sitze und einfach ihn genieße. In Vers 39 steht Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Für eine Frau im Judentum fast undenkbar. Das, was sie tat, war absolut außergewöhnlich. Da wird uns ein Bild von konzentriert sein und Aufmerksamkeit in Liebe auf das Wesentliche durch Marias Haltung vermittelt. Sie fokussiert sich auf das Wesentliche. Jetzt sind wir wieder am Anfang des Jahres. Das ist das wirklich Wichtige am Anfang des Jahres. Sich Zeit zu nehmen für Jesus. Zeit zu nehmen für seine Gegenwart, für seine Worte, für ihn selber. Ihn wertzuschätzen, ihn zu ehren, ihn zu erheben, ihn zu erleben. Und aus dieser Kraft heraus einfach zu hören, auch was er zu sagen hat, auch für dieses Jahr zu sagen hat. Hör einfach mal, nimm dir mal Zeit und frage, Herr, was hast du mir für dieses Jahr zu sagen? Gibt es da etwas? Gibt es da Dinge, die von deinem Herzen kommen, die wichtig sind? Und die Maria, sie erfreut sich an der Gemeinschaft mit Jesus, ganz unkompliziert, ohne frommes Leistungsdenken. Nicht, was muss ich jetzt hier alles abarbeiten, sondern Jesus. Sie ist ganz auf ihn konzentriert, lässt sich von seinem Wort und seiner Gegenwart erfüllen. Und das ist doch ganz ehrlich, ihr Lieben, das ist doch das, was wir wirklich benötigen, oder? Das ist doch das, was wir brauchen, jeder von uns. Verbringe Zeit mit Gott und erwarte, dass er deinen Mangel ausfüllt. Das darf entspannend sein, du darfst es genießen. Es ist nicht entscheidend, was du für Gott tust, sondern was Gott für dich tut und wie er dich sieht. Es gibt ja verschiedene Menschentypen, was sich auch in der Gestaltung der stillen Zeit zeigt. Und ich will auf keinen Fall sagen, dass der Menschentyp, der viel für den Herrn arbeitet, ungeistlicher wäre als der, der sich mehr Ruhezeit mit Gott gönnt. Diese Schiene ist es nicht, denn der geschäftige Typ erlebt Gott in seinem Tätigkeitsbereich oft genauso intensiv. Aber dennoch sollten wir wegkommen von diesem Gedanken, was muss ich vor Gott bringen, wenn ich Gemeinschaft mit ihm habe? Du musst gar nichts bringen. Weißt du warum? Weil Gott dich nämlich nicht geschaffen hat als Arbeitstier. Gott braucht uns nicht. Er hat uns nicht geschaffen, dass wir ihm dienen. Das war nicht der entscheidende Punkt, der Auslöser, weil er gesagt hat, ich brauche Menschen, die mir dienen. Das war nicht so. Das war nicht der Grund, warum Gott uns geschaffen hat. Er hat uns auch nicht geschaffen, weil er einsam ist. Gott ist nicht einsam. Da ist die Dreieinigkeit. Gott ist vollkommen in sich. Gott war nie einsam. Außer Jesus hat natürlich hier auf dieser Erde Einsamkeit ertragen. Aber der übernatürliche Gott ist nicht einsam. Gott war nie einsam. Das war nicht der Grund, warum er uns geschaffen hat. So, warum hat Gott uns denn geschaffen? Einfach, weil es ihn glücklich gemacht hat. Es macht Gott, es hat Gott glücklich gemacht, dich zu schaffen. Dich als Person. Und da kannst du jetzt deinen Namen einsetzen. Gott hat es glücklich gemacht und macht es glücklich, dass er dich geschaffen hat. Ja? Und so macht es ihn glücklich, wenn er Zeit mit dir verbringen kann. Okay? Ich hatte mal eine Zeit, in der mir besonders die Vaterliebe Gottes groß wurde und stellte fest, dass ich da auch ein großes Nachholbedürfnis hatte und dass ich es einfach regelmäßig benötigt, dass Gott mir in diesem Bereich begegnete und diente. Ich hatte mir vorgenommen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, kaufte mir ein Buch über die Vaterliebe, dann legte ich mich so manchmal auf unser schönes Sofa, legte eine CD ein über die Vaterliebe Gottes und genoss einfach Gottes Gegenwart. Und Gott freut sich, wenn wir seine Gegenwart genießen. Das ist genauso wie meine Frau sich freut, wenn ich da bin und ich mich freue, wenn sie da ist, dass wir einfach einander genießen und einander sehen, einander hören. So ist es auch in der Beziehung zu Gott. Wir sollen uns nicht zufrieden geben mit unserem Mangelzustand und auch nicht resignieren, wenn wir Mängel erkennen, die vielleicht schon jahrelang da sind. Unsere Mängel sind Gottes Chancen. Und es ist Gottes erklärter Wille, dass du gesättigt wirst mit der Hilfe, die du benötigst, die du brauchst. Und oftmals ist die Lösung für unsere Probleme oder meistens in einer persönlichen Begegnung mit Gott. Seine Liebe will unseren Mangel ausfüllen. Und wenn du vielleicht schon resigniert hast, will ich ganz bewusst heute Morgen in deine Situation hineinsprechen. Da ist Erfüllung, Heilung, Befreiung möglich. Das ist Gottes Wille, dass du das erlebst. Gott kann das tun und er will das tun. Und wenn Gott das tun will, dann wird er es auch tun. Jesus hat der Martha gesagt, eines aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Damit ist nicht gemeint, der Dienst Marthas ist minderwertig. Habt ihr vielleicht einen Schluck Wasser? Ein Glas Wasser? Besser lief für mich. Bin zwar schon fertig fast, aber ein Schluck Wasser wäre trotzdem nett. Jesus hat der Martha gesagt, eines aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Damit ist nicht gemeint, der Dienst Marthas ist minderwertig, sondern das ist das, was du auch benötigst, was dir hilft und dich heilt und dich neu ausrichtet. Gott schätzt dich, Gott schätzt deinen Dienst, aber zuallererst sehnt er sich danach, Zeit mit dir zu verbringen. Und die soll nicht geprägt sein vom Stress, sondern davon, Gott zu begegnen und dich von ihm lieben zu lassen. So, ich möchte das jetzt kurz zusammenfassen, die drei Punkte. Können wir uns das besser behalten? Dankeschön. Also, der erste Punkt war, stehe zu deinen negativen Gefühlen, deiner Unzufriedenheit. Sei ehrlich vor Gott. Hab keine Angst. Gott lehnt dich nicht ab. Und er weiß, wie du tickst. Er kennt deine Fehler, er kennt deine blinden Flecke, deine Schwächen und deine Stärken. Deck das Negative nicht zu. Lass es ruhig mal hochkommen, bring das alles zu ihm, zu Jesus. Er will uns die Adlerperspektive für unsere Situation schenken. Der zweite Punkt, erwarte und erbitte Gottes konkretes Reden für deine Situation. Sei ganz kindlich und erbitte, dass du wieder lernst, Gottes Stimme im Alltag zu hören. Es ist so tröstend, auferbauend und schön, wenn Gott in seiner unnachahmlichen und unwiderstehlichen Weise zu uns spricht. Gott will dich ermutigen und neu motivieren. Der dritte Punkt, lass dir von Gott dienen. Akzeptiere, dass du vor Gott hilfsbedürftig bist. Das sind wir alle. Es ist nicht so, dass derjenige, bei dem du den Eindruck hast, der ist ja so stark und der kann ja dies, der kann da jenes. Nein, wir sind alle hilfsbedürftig. Glaub mir eins, je schneller wir das merken, wie hilfsbedürftig wir sind, desto mehr können wir aus Gottes Kraft heraus leben. Und wir sind alle total von Gott abhängig. Lass dir von Gott dienen. Gott will dir begegnen. Und wenn es jemand kann, dann kann es Jesus. Lass dich auf dieser Ebene ganz neu auf Gott ein. Nicht in einem frommen Leistungsdenken, sondern wie ein Kind, das zum Vater kommt und in seinem Arm ausruht. Gerade in der Geschäftigkeit des neuen Jahres ist das der Schlüssel zur tiefen Gottesbegegnung. Das ist doch das Wesentliche und sollte der Ausgangspunkt für unser Leben sein. Amen.